Grüß Gott, liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich grüße Sie ganz herzlich. Heute das Thema die Landtagswahlen und deren Ergebnisse in Sachsen und Thüringen. Ich werde erklären, wie Bodo Ramelow Ministerpräsident bleiben kann mit einem aus meiner Sicht sehr sicheren Konzept. Bleiben Sie daher dran. Fangen wir aber an mit der Landtagswahl in Sachsen. Sachsen ist schon lange eine AfD-Hochburg. Bei der letzten Landtagswahl errang die AfD dort 27,5%, das beste Ergebnis für die AfD bis zum 31.08.2024. Jetzt hat die AfD dort noch einmal 3% aufgesattelt, liegt jetzt über 30%. Bei der Bundestagswahl 2021 hat die AfD fast alle Wahlkreise gewonnen. Sie war klar stärkste Partei. Das ist diesmal bei der Landtagswahl nicht gelungen. Die AfD ist nur auf Platz 2 hinter der CDU. Es gibt auch einen Effekt, dass die Deutschen generell ihren Landesfürsten mögen. Der Ministerpräsidentenbonus kam Michael Kretschmer und seiner CDU entgegen. Es gab erhebliche Anstrengungen, die Wähler zu mobilisieren. Von vielen oppositionellen Seiten wurde aufgerufen, AfD zu wählen. Zum Beispiel Paul Brandenburg mit seinem Podcast Nacktes Niveau, der früher auch eher AfD-kritisch war. Oder Kaiwan Sufi Siavash, den Sie auch unter dem Namen Ken Jebsen können. Früher überzeugter Nichtwähler, diesmal warb er tatsächlich zur Wahl der AfD. Auf der anderen Seite mobilisierte auch die CDU, um eben den AfD-Sieg zu verhindern. Es soll sogar massiv in den Altenheimen geworben worden sein. Die CDU-Politiker gingen dort ein und aus, während AfD Zutrittsverbote bekommen hat. Möglicherweise ist auch nicht alles sauber abgelaufen. Denken Sie an den erhöhten Anteil der Briefwähler. Etwa 1,5 Mal mehr Briefwähler gab es diesmal als bei der letzten Wahl. Briefwahl ist nicht individuell geheim und es kann auch niemand wissen, ob der Wahlberechtigte oder jemand anders das Kreuz macht. Sprich, die Briefwahl ist nicht demokratisch. Ohne die Briefwahl wäre die AfD auf Platz 1 gelandet. Letztlich ist aber alles eher symbolisch, weil die AfD, auch wenn sie stärkste Partei geworden wäre, nicht an der Regierung beteiligt werden würde. Eine große Koalition, das ist heutzutage eine Koalition aus CDU und AfD, schließe ich aus. Das ginge nur dann, wenn ein neuer, unbelasteter Spitzenkandidat der CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD anstreben würde. Dazu wäre aber auch inhaltlich eine völlige Neuaufstellung der CDU notwendig. Und die würde vielleicht auch zu Massenaustritten führen, denn die CDU ist schon lange keine bürgerliche, konservative Partei mehr. Die CDU ist eine sozialistische Partei und ist auch durchaus überzeugt von den grünen Inhalten, die durch die CDU vertreten werden. Was wird jetzt passieren in Sachsen? Beinahe hätte die bisherige Regierung aus CDU, SPD und Grünen eine Mehrheit im Parlament verteidigt. Doch die Linkspartei, die deutlich unter der 5%-Marke blieb, 4,5% hat die Linkspartei bekommen, konnte 2 Direktmandate erringen und dadurch die 5%-Marke unterlaufen. Michael Kretschmer benötigt jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht oder die Linkspartei, um eine Mehrheit hinter sich zu bekommen. Vermutlich wird er auf das Bündnis Sarah Wagenknecht zugehen, aus 2 Gründen. Erstens gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der unbenannten SED, die in der DDR eine Diktatur betrieben hatte. Man könnte natürlich diesen Beschluss aufheben, aber das wäre eine Belastungsprobe für die CDU. Und auch die Linkspartei hat doch gar kein Interesse daran, der CDU zur Mehrheit zu verhelfen. Ein Thema war die sogenannte Sperrminorität von einem Drittel der Abgeordneten, also mehr als ein Drittel der Abgeordnete bräuchte man. Im vorläufigen Ergebnis hatte die AfD 41 von 120 Sitzen und dadurch eben diese Sperrminorität. Dann erklärte man, es sei ein Softwarefehler. Tatsächlich hätte die AfD nur 40 Mandate, also nur ein Drittel. Das heißt, die anderen hätten 2 Drittel. Verfassungsänderung oder die Wahl von Verfassungsrichtern wäre somit gegen die Stimmen der AfD vorher nicht möglich gewesen und jetzt ist sie möglich. Das ist aus rechtsstaatlicher Sicht eigentlich problematisch, wenn die stärkste oder eine so starke Fraktion wie die AfD übergangen werden kann. Da aber der direkt gewählte Abgeordnete der Freien Wähler, Matthias Berger, ein beliebter Oberbürgermeister aus Grima, vermutlich auf sein Mandat verzichten wird, denn dann müsste er auf sein Oberbürgermeisteramt verzichten. Und das ist sicher attraktiver als so ein einsamer, fraktionsloser Abgeordneter. Also vermutlich wird er verzichten und dann gibt es nur noch 119 Sitze und dann sind eben diese 40 von der AfD wieder mehr als ein Drittel. Also gibt es dann doch die Sperrminorität. So ganz wichtig ist es nicht, da man die AfD in Sachsen auch nicht komplett ausgrenzen möchte. Die AfD stellt auch einen Vizepräsidenten im Landtag und Ausschussvorsitzende und auch stellvertretende Ausschussvorsitzende. Aber eben bei der Wahl dieser Richter und bei Verfassungsänderungen könnte man, wenn es die Sperrminorität nicht gäbe, durchaus die AfD umgehen. Aber das wird wohl nicht passieren, denn selbst wenn Matthias Berger doch sein Mandat annehmen würde, dann könnte er sich der AfD-Fraktion anschließen, damit er eben nicht mehr fraktionslos ist, was er durchaus schon angedeutet hat. Und dann hätte die Fraktion wieder 41 Mandate. Noch ein paar Sätze zu den Sonstigen. Da schaue ich immer besonders gerne hin. Platz 7 hinter der Linkspartei landeten die Freien Wähler mit 2,3%, dicht gefolgt von den Freien Sachsen mit 2,2%. Die Freien Sachsen werden rechts von der AfD gebrandmarkt. Platz 9 errang dann die Kleinstpartei Tierschutz hier mit 1%. Diese Partei hat bundesweit nur etwa 300 Mitglieder, gilt als rechts und ist nicht zu verwechseln mit der viel größeren linksextremen Tierschutzpartei. Erst dahinter auf Platz 10 die FDP, deren Beteiligung an der Ampelregierung im Bund wohl ein Selbstmordkommando ist. Die 0,9% reichen noch nicht einmal, um Wahlkampfkostenerstattung zu bekommen. Die beiden Parteien, die nach eigener Selbstdarstellung die riesige Lücke zwischen CDU und AfD füllen wollen, also das Bündnis Deutschland und die Werteunion, erhielten nur jeweils 0,3%. Es gibt diese Lücke nicht. Die Fakten geben mir recht. Hans-Georg Maaßen, der oft richtige und für das linke Establishment drastische Dinge deutlich sagt, aber mit seiner Personalpolitik und mit dubiosen Abgrenzungen gegenüber der AfD ein seltsames Spiel spielt, hat es geschafft, die einst gut organisierte Werteunion ins Nirvana zu führen. Vielleicht war ja genau das seine Absicht. Kommen wir jetzt zu Thüringen, da sieht die Lage deutlich anders aus. Die AfD hat dort mit etwa 33%, etwa 9% vor der zweitplatzierten CDU einen fulminanten Sieg errungen. Auf das gute Ergebnis von vor 5 Jahren wurden nochmals knapp 10% draufgepackt. Damit hat der AfD-Landesverband Thüringen den Landesverband Sachsen als größte AfD-Hochburg abgelöst. Dieser Erfolg hat einen Namen, nämlich Björn Höcke. Höcke hat einen unglaublichen Wahlkampf geführt mit vielen Kundgebungen und unzähligen, ausgiebigen Interviews. Auf zahlreichen freien Plattformen gab es Höcke pur. 2-mal wurde er ausführlich von der Weltwoche interviewt. Es gab ein ausführliches Gespräch mit Diskussion bei Paul Brandenburg. Peter Weber hat Höcke interviewt und sogar der junge YouTuber Never Forget Nikki bekam ein Exklusivinterview. Man konnte die ganzen Interviews gar nicht alle verfolgen. Und wenn man nur eines der Interviews verfolgt hat, wusste man sofort, alles, was im Mainstream über Höcke behauptet wird, ist gelogen. Es ist kriegerische Feindpropaganda, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Höcke ist nicht extrem, sondern er spricht und handelt gemäßigt. Jetzt strotzt natürlich die AfD Thüringen vor Kraft und erhebt Anspruch auf den Ministerpräsidenten. Das wird aber vermutlich scheitern. Beinahe wäre Höcke sogar arbeitslos geworden, hätte sein Landtagsmandat verloren. Höcke wohnt im stockkonservativen Eichsfeld, wo man einen schwarzen Papierkorb als Kandidaten aufstellen könnte, der klar gewinnen würde. Ein Direktmandat war dort nicht zu holen. Da die AfD fast in allen Wahlkreisen favorisiert war, drohte der Fall, dass es nur Direktkandidaten gibt und selbst Platz 1 auf der Landesliste nicht für ein Mandat reicht. Deshalb kandidierte Höcke diesmal nicht in seinem Heimatwahlkreis, sondern in Greiz und hoffte auf das Direktmandat. Doch er scheiterte. Die Gegnerschaft mit allen möglichen staatsfinanzierten NGOs haben dort unglaublich Geld reingesteckt in den Wahlkampf in Greiz und haben sich dann zusammengeschlossen gegen Höcke. Zudem kam dazu, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht wie in fast allen Wahlkreisen gar keinen Direktkandidaten aufgestellt hat. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist auch nur eine Kleinstpartei bis jetzt. Höcke bekam 39% der Erststimmen, das ist kein schlechtes Ergebnis, doch der CDU-Mann konnte 43% auf sich vereinigen. Aber der CDU gelang es tatsächlich, 11 Wahlkreise von den 44, also ein Viertel der Wahlkreise, zu gewinnen. Und auch die Linke hat tatsächlich es geschafft, noch einmal 4 direkt gewählte Abgeordnete ins Parlament zu schicken. Also bekommt jetzt die AfD mit ihren 32,8% noch 3 Listenplätze. Höcke ist also wieder dabei. Die CDU ist mit ihrem dubiosen Spitzenkandidaten Mario Vogt deutlich schwächer als die CDU in Sachsen. Er hielt in Thüringen nur 23,6%, das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten für die CDU Thüringen. Immerhin reicht es für Platz 2 und Vogt sieht sich als Sieger und träumt vom Ministerpräsidentenposten. Aber ich denke, daraus wird nichts. Vogt ist aus meiner Sicht auch charakterlich nicht geeignet. Die anderen Parteien werden ihm keinerlei Vertrauen entgegenbringen. Jetzt können Sie einwenden, dass charakterliche Eignung in fast keinem Fall für Politiker zutrifft. Das stimmt natürlich. Doch bei Vogt ist es eben für jeden offensichtlich. Und ich glaube nicht, dass Linkspartei, SPD oder Bündnis Sarah Wagenknecht dem CDU-Chef so viel Vertrauen schenken und ihn zum Ministerpräsidenten haben wollen. Ein Problem ist, dass er selbst mit SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht seine Wunschkoalition keine Mehrheit hätte. Er braucht also neben dem Bündnis Sarah Wagenknecht noch die Linkspartei. Die SPD hingegen nutzt ihm gar nichts. Die ist mit 6 Abgeordneten viel zu schwach. Und dass sich Linkspartei und Bündnis Sarah Wagenknecht der CDU unterwerfen, kann ich mir eben, wie gesagt, nicht vorstellen, zumal Bündnis Sarah Wagenknecht und Linkspartei zusammen viel mehr Mandate haben als die CDU. Ich könnte mir vorstellen, dass der gewiefte Bodo Ramelow Ministerpräsident bleiben wird, und das könnte wie folgt ablaufen. Ramelow stimmt sich zunächst mit der SPD ab, mit der er ja schon 10 Jahre regiert, zu der er ein vertrauliches Verhältnis hat, verspricht er, ihr in der Regierung zu bleiben, auch wenn sie ihn so klein ist, und bittet die SPD, Ramelow bei der Ministerpräsidentenwahl zu unterstützen. Diese Absprachen geschehen natürlich streng geheim. Dann spricht er mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, auch geheim, und schlägt einen Deal vor. Das Bündnis Sarah Wagenknecht bekommt den gut bezahlten und sehr einflussreichen Posten des Parlamentspräsidenten. der eigentlich der AfD als stärkster Fraktion zusteht, und sagt dem Bündnis Sahra Wagenknecht auch Wünsche bei den Ministerposten zu. Zum Thema Landtagspräsident. Das ist eine durchaus sehr spannende Sache, denn es gibt eine Geschäftsordnung in Thüringen, die vorsieht, dass nur die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten hat. Und das ist die AfD. Dann gibt es verschiedene Auffassungen. Die bisherige Landtagspräsidentin von der Linkspartei behauptet, falls dieser AfD-Vorschlag abgelehnt wird vom Parlament, hätten dann im weiteren Verlauf auch die anderen Fraktionen ein Vorschlagsrecht. Das steht aber so nicht in der Geschäftsordnung drin. Zudem kommt noch, dass diese Sitzung, auf der der Landtagspräsident gewählt wird, vom Alterspräsidenten geleitet wird und auch der älteste Abgeordnete im Parlament ist von der AfD. Das Ganze wird also schwierig und falls tatsächlich die AfD hier übergangen würde, wäre das schon der erste Eklat, aber man pfeift ja auf Recht und Gesetz, wenn es gegen die AfD geht. Das heißt, es könnte durchaus klappen. Und wenn es nicht klappt, dann kann man dem Bündnis Sahra Wagenknecht auch inhaltliche Zusagen machen. Gut, also jetzt hat Ramelow sich auch mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht abgestimmt und dafür vereinbart, dass derjenige, der die besten Aussichten hat bei der Ministerpräsidentenwahl, dann von dem anderen jeweils unterstützt würde. Dann gäbe es Gespräche, Koalitionsverhandlungen. Mario Vogt lädt ein, die Linkspartei und das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und diese Gespräche laufen auch, doch die Verhandlungen sind zäh. Die konstituierende Sitzung muss spätestens 30 Tage nach der Wahl stattfinden, also die Sitzung, nachdem der Landtagspräsident gewählt wird. Dort muss noch nicht der Ministerpräsident gewählt werden, aber die AfD hat das Recht, die Wahl zum Ministerpräsidenten zu beantragen. Schließlich erhebt ja die AfD den Anspruch, oder Jörn Höcke erhebt den Anspruch, als Ministerpräsident gewählt zu werden. Also wird die AfD zeitnah nach diesen 30 Tagen oder vielleicht sogar schon in der ersten Sitzung diesen Antrag stellen, den Ministerpräsidenten zu wählen, während die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht und Linkspartei noch gar nicht abgeschlossen sind. Das wäre auch für die AfD die einzige Chance, tatsächlich die Ministerpräsidentenwahl zu gewinnen. Und daher kann man damit kalkulieren, dass die AfD genau das machen wird. Und Ramelow kann das für sich nutzen. Die Ministerpräsidentenwahl läuft dann unter Sitzungsleitung des Präsidenten, vermutlich dann vom Bündnis Sahra Wagenknecht oder eben auch von der AfD. Es spielt auch keine Rolle. Folgendermaßen ab. Im ersten Wahlgang erhält Höcke 32 Stimmen, alle Abgeordneten von der AfD. Vogt erhält 23 Stimmen, die CDU-Abgeordneten. Katja Wolf vom Bündnis Sahra Wagenknecht erhält 15 und Ramelow, welch eine Überraschung, bekommt nicht nur seine 12, sondern auch die 6 von der SPD, wie er es vorher geheim abgesprochen hat. Wolf ist also nur auf Platz 4. Und Ramelow und Wolf haben sich ja vorher geeinigt, dass der Aussichtsreichere unterstützt werden soll. Also muss Katja Wolf sich im zweiten Wahlgang zurückziehen und Ramelow unterstützen. Dann kommt der zweite Wahlgang. Höcke erhält wieder 32 Stimmen, Vogt 23 und Ramelow diesmal alle von Bündnis Sahra Wagenknecht, Linkspartei und SPD, also 33, eine Stimme mehr als Höcke. Vor dem dritten Wahlgang warnt Ramelow dann noch die CDU vor der Wahl von Höcke. Das würde einen Bürgerkrieg auslösen und Vogt würde auch in der Bundes-CDU dafür verantwortlich gemacht. Ramelow bietet an, eine Allparteienregierung gegen die AfD zu bilden, bei der auch die CDU Minister bekommen würde. Man könnte sogar Vogt den stellvertretenden Ministerpräsidentenposten anbieten. Allerdings darf er sich nicht das Ministerium aussuchen. Die wichtigsten würde ja schon das BSW bekommen. Und das wäre dann auch die Chance für die AfD, dass doch dann noch die CDU umkippt. Und sie wäre ja dann betrogen worden. Einmal wäre der Landtagspräsident vom Bündnis Sahra Wagenknecht gestellt und nicht von der stärkeren CDU. Und dann hätte man dann trotz der Koalitionsverhandlungen würde man dann plötzlich Ramelow wählen statt Vogt. Das wäre natürlich eine Blamage für die CDU und die CDU-Leute könnten sich beleidigt fühlen und könnten dann tatsächlich im letzten und entscheidenden Wahlgang sich enthalten, nicht Ramelow wählen. Und wenn dann nur ein oder zwei für Höcke stimmen würden, wäre tatsächlich Höcke Ministerpräsident. Aber vermutlich wird sich das die CDU nicht trauen, sondern sie wird dann sagen, naja, das können wir nicht zulassen. Dann machen wir eben eine Regierung gegen die AfD und Ramelow bleibt eben Ministerpräsident. Den haben wir ja bisher auch die letzten 5 Jahre unterstützt. Und so würde es dann beim Ministerpräsidenten Ramelow bleiben. Eine todsichere Strategie, meiner Meinung nach. Und Ramelow könnte schlau genug sein, das genau so zu machen. Wir werden sehen, wie es kommt. Es bleibt spannend. Vielen Dank für Ihr Ohr.